Film gedacht.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmgedacht, genauer gesagt von Kurzfilmgedacht, denn das heute ist wieder, zumindest ist sie geplant als kurze Folge, aber tatsächlich habe ich diesmal auch im Bauchgefühl, das dürfte auch eine relativ kurze Folge werden, denn wir sprechen in Anführungsstrichen nur über einen Film, aber hoffentlich auch über einen, den wir euch quasi als Geheimtipp näher bringen können, denn Sydney hat ihn mir quasi als Geheimtipp näher gebracht. Und apropos, Sydney sitzt schon auf glühenden Kohlen, weil er natürlich euch unsere Subline wieder einmal vorbeten möchte. Das darfst du jetzt tun.
Na, was heißt, ich möchte das? Ich möchte ja eigentlich, dass du die Leute damit begrüßt. Deswegen war ich letztes Mal so froh, als du es getan hast. Aber wir können die Subline dennoch gerne mir überlassen, wenn du das möchtest.
Sehr gerne.
Du möchtest das quasi. Herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
Das ist richtig. Und unter diesem Namen findet ihr uns auch auf sämtlichen sozialen Netzwerken, Twitter, Instagram und Letterboxd, wo wir die ganzen Folgen akkurat archivieren quasi. und ansonsten, wer mit uns in Kontakt treten möchte, kann das ebenfalls über die sozialen Netzwerke tun. Twitter und Instagram bei mir jeweils Antje Wessels. Und bei dir sind das welche Accounts?
Bei Twitter Sir Donnerbold, bei Instagram Sydney Schering. Letterboxd habe ich nicht. Folgt einfach unserem Filmgedacht-Account.
Genau, das ging doch alles sehr zügig und wie immer gilt an dieser Stelle noch ein großer Dank an Fred Carpet, die uns hier unterstützen und das Ganze möglich machen. Und auch da wisst ihr ja mittlerweile Bescheid, wo ihr Fred Carpet zum Kontaktieren findet. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit, das sagen wir nämlich total selten, deshalb mache ich das heute mal, über Feedback, denn das würde uns sehr helfen. Also wenn ihr das hier mögt, dann oder auch nicht mögt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt sehr, sehr gerne Kommentare bei Apple Podcasts. Ich glaube, da ist es möglich. Bei Spotify leider noch nicht.
Sag mal so, so wie Algorithmen funktionieren, wenn ihr positives Feedback habt, schreibt das gerne bei Apple Podcasts. Wenn ihr konstruktives Feedback habt, schreibt uns das bei Twitter, Instagram und so. Weil es ist jetzt nicht, dass wir uns vor konstruktivem Feedback verschließen möchten. Die Sache ist aber die, konstruktives Feedback bei Twitter und Instagram hilft uns und konstruktives Feedback bei Apple, denkt dann Apple, oh, der Podcast ist schlecht, also empfehle ich den weniger Leuten. Daher, wenn ihr wirklich konstruktiv sein wollt, gebt das konstruktive Feedback dann nicht bei Apple.
That's it. So, ja. Über welchen Film reden wir heute? Wir reden über eine Dokumentation, die Sydney mir vor einer Weile empfohlen hat, beziehungsweise das ist schon eine ganze, schon längere Weile. ja. Du hast mir den zu irgendeinem Anlass mal geschenkt, sei es Weihnachten oder Geburtstag, weiß ich nicht mehr. Und es war auch ein Stück weit von dir so geplant, dass ich ihn jetzt endlich mal gucke und uns für diesen Podcast.
Naja,
was hast du zugegeben in der letzten Folge?
Ja, ich meine, man muss das ja aber auch staffeln. Ist ja jetzt nicht so, dass ich den jetzt als Thema rausgezogen habe, damit du ihn endlich guckst. Wenn du ihn schon längst geguckt hättest, hätte ich ja erstens den Joker nicht ziehen müssen. Und zweitens, wir haben ja, als wir wussten, wir starten mit diesem Podcast, ja, direkt erstmal so brainstorming-mäßig jede Menge Filme gesammelt, die wir gern mal im Podcast besprechen würden.
Genau.
Und da hast du den ja abgewunken. Als ich gesagt habe, wir könnten dann auch mal Stories We Tell machen, hast du ihn abgewunken. Als wir dann noch kleiner gefasst den November geplant haben, habe ich den nochmal in den Ring geworfen, du hast ihn abgewunken. Ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, wir machen jetzt Stories We Tell, auch wenn du keinen Bock drauf hast, damit du ihn endlich guckst.
Da hast du natürlich recht, aber das war zumindest einer von vielen Impulsen, diesen Film vorzuschlagen.
Ja.
Und falls ihr da draußen noch nie von dem Film gehört habt, eine wirklich Mini-Zusammenfassung. Es ist eine Dokumentation, in der eine Familiengeschichte von Seiten einer Frau aufgerollt wird, die anfängt als, ich stelle euch vor, wie meine Eltern sich kennengelernt haben und die dann aber im weiteren Verlauf die echte Familiengeschichte Verzeihung. Ich wollte gerade sagen, das ist live, aber nein, das ist ja gar nicht. Die echte Familiengeschichte enthüllt mit Dingen, die bislang im Verborgenen geblieben sind und die quasi dieses ganze Familiengefüge nochmal in einem neuen Licht darstellen. Ich glaube, das müsste reichen.
Ja, das kann reichen und ich würde einfach mal vorschlagen, deinen Huster lassen wir drin, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, natürlich,
ist.
Wir sind authentisch.
Ja, nicht nur das, es passt auch sehr gut zum Film, weil Leute, die jetzt die Folge hier hören, obwohl sie den Film nicht können, erstens grüßt euch, danke, dass ihr euch für den Podcast genug interessiert, dass ihr den auch hört, wenn den Filme drankommen, die ihr nicht kennt. Aber wenn ihr jetzt denkt, ja, Familiengeschichte, was soll mich das interessieren? Was ja eine der schönen Sachen an Stories We Tell ist, das ist ja nicht nur eine Dokumentation halt über, ja gut, Frau erzählt uns ihre Familiengeschichte, sondern einerseits, ich glaube, das kann man schon verraten, es wird ja sehr früh klar, weil einfach die ganzen Familienmitglieder vor der Kamera sitzen, um Interviews zu geben und die Mutter nicht und so der Tonfall, wie über die Mutter gesprochen wird. Also die Mutter ist gestorben.
Genau.
Irgendwann vor der Dokumentation, wann genau, wird dann halt im Laufe der Dokumentation klar. Und deswegen ist es einerseits so ein bisschen Selbsttherapie. Hat man schon am Anfang für die Regisseurin Sarah Polley, die ja auch Take the Waltz gemacht hat. Und ich glaube, über die Parallelen können wir nachher noch reden.
Mit Michelle Williams und Seth Rogen.
Genau. Und die andere Ebene, und das ist gleich eigentlich die interessantere, oder was heißt interessantere, die für mich am interessantesten, für mich interessanteste Ebene, und auch der Grund, weshalb ich ihn dir damals dann geschenkt habe, weil ich dachte, die Ebene könnte ich gut abholen. Es ist quasi auch eine Dokumentation über Geschichten erzählen, wie Dokumentationen aufgezäumt werden und wie die Erinnerungen funktionieren. Und man merkt, der Film ist halt von 2012 und eine Sache, die in Take This Waltz vorkommt, die seither auch in anderen Dokumentationen vorkommt.
In Stories We Tell, meinst du?
Was habe ich gerade gesagt?
Take This Waltz.
Ja, genau. Eine Sache, die in Stories We Tell vorkommt, die seither auch manchmal in anderen Dokumentationen gemacht wird, ist dieses Gewusel vor dem Interview. Also, dass dann halt, sitze ich richtig, kann ich noch mal aufs Klo und sowas. Das sind Sachen, die heute Dokumentationen manchmal machen, um noch was aufzulockern. So, gleich wird über was Ernstes gesprochen. Aber ach, hier, lustig, Outtake quasi aus der Interview-Session. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so originell, wie es bei Stories We Tell war. Aber erstens, Stories We Tell ist eine der ersten Dokumentationen, die das wirklich konsequent durchzieht. Und Stories We Tell macht das ja nicht nur, um aufzulockern, sondern ich finde, man merkt da schon sehr früh bei Stories We Tell, da ist ein Hintergedanke, oder?
Ja, das ist das eine. Und ich finde generell die Art, wie hier ein Dokumentarfilm erzählt wird, sehr spannend, weil wir ja die ganze Zeit sehen, wie auch die Off-Kommentare eingesprochen werden. Also ein Großteil des Films besteht darin, dass wir Leute in Studios sehen, so in Akustikstudios, vor einem Mikro mit Kopfhörern auf, wie sie halt einfach wirklich erzählen. Und das ist ja normalerweise etwas, was man eigentlich nicht sieht, weil wir haben normalerweise einen Off-Kommentator und der kommentiert dann das Ganze. Und hier sind das eben die Leute selber, die interviewt werden, die sich kommentieren. Und das sehen wir dann auch noch. Also das war sehr früh eine Eigenheit dieser Doku, die mir ja aufgefallen ist. Und das hat mir sehr gefallen, obwohl es jetzt gar nicht so spektakulär ist. Aber es zeigt nochmal, dass man mit sehr, sehr simplen Mitteln, die auch sonst nicht so richtig angewandt wurden bisher im Dokumentarfilmbereich, zumindest nicht so, dass es mir groß aufgefallen wäre, dass man da nochmal angenehme neue Impulse des Erzählens und des, wobei es ist ja weniger das Erzählen, es ist schon sehr im Off-Kommentar-Stil erzählt, aber des Inszenierens einfach aufs Parkett bringen kann, obwohl man ja denkt, es ist eigentlich bestimmt schon alles abgehakt worden in dem Bereich.
Ja, vor allem Erzählstimme finde ich eigentlich durchaus angebracht, weil das ist ja auch eine Sache, die vielen Dokumentationen vorkommt, dass halt meistens eine etwas dunklere, freundlichere Männerstimme alles so ein bisschen kommentiert und zusammenfasst und da so ein bisschen so einen roten Faden bildet. Und die nimmt man ja gerne als Autorität wahr. Mhm. Und in Stories We Tell, eine der ersten Szenen ist, wie halt Sarah Polley mit ihrer Erzählstimme ins Studio geht und ihn überrascht. So, hier, das ist das Skript. Was? Das alles? Und so wird nochmal klar, hey, da hat sich keine autoritäre Stimme über den Film gewölbt und beschlossen, ich fasse das alles zusammen, sondern halt, klar, natürlich, auch eine Dokumentation ist ein Film, da ist die Regisseurin und sagt, hier, liest das alles vor. Im Abspann wird dann, das finde ich jetzt, ist gar kein Spoiler, weil es immer wieder auch mal dadurch, wie die Regiekommentare in den Film eingestreut werden, aber einfach sollte das an Leuten vorbeirauschen. Im Abspann wird klar, die Erzählkommentare sind quasi von Sarah Polley zusammengesammelte Texte aus E-Mails ihres Vaters, oder ihres Papas. Mhm. Und Daher sind es zwar seine Worte, aber es sind jetzt nicht die Worte, die er von der Dokumentation gewählt hat. Also da sieht man, da ist so eine Mischung aus Authentizität, weil der Mann, der das geschrieben hat, es auch erzählt. Aber andererseits ist da halt eine Mischung aus Inszenierung, weil der hat das in einem ganz anderen Kontext geschrieben.
Ja, genau.
Und dann kommt da Frau Regisseurin an und sagt, ja, nee, hier, das fassen wir jetzt so zusammen und du liest das jetzt vor.
Genau.
Und dann immer wieder auch manchmal kannst du das nochmal ein bisschen trauriger vorlesen, das noch einfach nochmal und so.
Und wo du gerade beim Abspann warst, ich finde, da sind einem nochmal die Dimensionen quasi aufgefallen, wie viele Leute ja. damit zu tun haben. Weil wollen wir direkt darin einsteigen, was wir genau an der Dokumentation mögen? Weil das wäre ja immer so der Anfang. Weil dann würde ich nämlich mal den Anfang machen, weil ich direkt sagen kann, ich fand die wirklich gut, insbesondere in ihrer Machart und alles. Ich bin aber jetzt nicht so hundertprozentig mit dem Herzen da irgendwie drin gewesen, was ein bisschen daran liegt. Die hat mich einfach, es gibt, da sind wir beide uns ja einig, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie uns ein Film abholen kann. Einmal übers Herz und einmal mehr, ich nenne es mal, ohne dass es jetzt hochgestochen klingen soll, aber über die Intellektualität. So.
Ja, ich hätte Herz und Kopf gesagt.
Genau, oder Herz und Kopf, genau. intellektuell ist aber ein schöneres Wort.
Ja.
Nein, aber
komm,
das...
lass uns alle ein bisschen gerader sitzen vorm Podcast,
ja, genau.
Vorm Mikro.
Genau. Nein, aber damit ihr draußen Bescheid wisst. Und er hat mich eher über den Kopf abgeholt. Ich hatte teilweise tatsächlich Mühe, die unzähligen, und deshalb komme ich da halt eben drauf, weil das ist, sind familiäre Verbindungen, die halt, das ist halt eine sehr große Familie und das ist eine sehr groß erzählte Geschichte in einem recht großen Kosmos, dass ich da irgendwann nicht mehr so richtig den Durchblick gefunden habe. Weil teilweise einige Erzählstimmen ähnlich sind, weil teilweise Perspektiven ähnlich sind, aus denen auf die Geschichte geblickt wird. Und deshalb hatte ich da teilweise ein bisschen Mühe, dem Ganzen zu folgen, aber auch zwei, dreimal zurückgespult, um nochmal einzusortieren, ah, okay, der redet jetzt gerade darüber, das ist die und die Figur und alles. Das hat mich teilweise einfach so ein bisschen aus dem Fluss beim Zugucken rausgebracht, was ich jetzt aber gar nicht groß als Kritik jetzt anbringen würde. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen individuell. Ansonsten muss ich aber sagen, es ist einfach eine spannende Angelegenheit, was für eine Eigendynamik diese ganze Doku entwickelt. Und es hat etwas fast schon Anarchisches und etwas sehr, etwas sehr Mutiges, diesen Film so jetzt rauszubringen, trotz gewisser Dinge, die sich im Voraus nicht absehen haben lassen. Und deshalb habe ich sehr großen Respekt vor diesem Projekt im Allgemeinen.
Ja, also mich hat er auch mehr über den Kopf abgeholt. Wenn man jetzt sich mal in die Rezeption reinliest, es gibt auch sehr viele Leute, die da wirklich die genau ins Herz getroffen hat. Und ich kann das auch sehen. Ich glaube, da ist es ein bisschen davon abhängig, ob man ein bisschen mehr in so einer Sarah Polley-Situation war. Mhm. Muss ja nicht exakt dieselbe sein. Aber, was weiß ich, mal ganz, wobei eigentlich, du bist ja von uns beiden mehr der Familienmensch als ich. Also ich glaube, da eigentlich hättest du dich dann ja schon ein bisschen mehr im Herz treffen müssen als mich. Aber generell, es gibt ja Situationen, wo zum Beispiel so nacherzählt, wie dann die Brüder von Sarah Polley sie so in der Kindheit immer so ein bisschen geneckt haben. So aber so, vielleicht gehörst du gar nicht hierher.
Mhm.
Ja. Und wie alle erzählen ja, das haben wir damals ja alle ganz lustig gemeint. Du hast doch mitgelacht.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, dass Sarah Polley, sie setzt sich nicht auch noch selber als Interviewstimme hin, dass sie ja da irgendwie sagt, nee, ich fand's nicht lustig, ich habe mich gemobbt gefühlt.
Mhm.
Aber man merkt, glaube ich, schon so ein bisschen dadurch, wie sie das auseinanderschneidet und dann so altes Material dazu und was dann die Erzählstimme zu sagen hat. Ich glaube, man merkt schon, dass sie das sehr gewurmt hat und dass das eine der vielen Sachen ist, die sie aufbearbeiten muss. So, warum ist meine Familie so gemein zu mir gewesen? Und ich glaube, da kann der Film einen dann emotional stärker mitnehmen. Bei mir war es einfach absolut die intellektuelle Ebene, so nach dem Motto, wow, da ist eine Regisseurin, die quasi ihr Leben aufbereitet oder teilweise auch das Leben vor ihrem Leben.
Mhm.
Und dann aber gleichzeitig einfach, wie unzuverlässig Erinnerungen sind. Denn ja, gut, diese, alle sagen, ha, wir fanden das alle lustig. Gut, da waren sich alle einig, die als Interviewstimmen dazukommen. Aber es gibt auch Situationen, wo es Widersprüche gibt, nach dem Motto, ja, der Erste, den dieser blöde Witz eingefallen ist, war ja er.
Mhm.
Er. Und dann jemand anderes, nein, der Erste, dem das eingefallen ist, war anderes Familienmitglied. Man merkt da, es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht die einzige Dokumentation, die quasi offen auf die Karten liegt. Wir können das nicht faktisch beweisen. Hier sind fünf Ansätze. Aber Stories We Tell zieht das ja wirklich konsequent durch, bis es halt selbst in den Inszenierungsstil übergeht. Und das finde ich faszinierend.
Ja, es ist faszinierend, dass eine Dokumentation, die darauf baut, dass Leute ihre Geschichte erzählen, dass die mit unsicheren Erzählstimmen arbeitet. Das finde ich sehr spannend. Und was ich noch sagen wollte, weil ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut, Sarah Pollys Erzählstimme ist quasi die Inszenierung. So gibt sie ihre Kommentare ab, ohne tatsächlich wörtlich zu werden. Man sieht sie aber ab und zu, dass sie halt quasi die Anweisung gibt. Also man sieht sie in ihrer Ausführung des Regieführens quasi.
Ja, und man sieht die auch manchmal, wie sie dann halt am Tonpult sitzt. Und manchmal hat sie diese Denkerpose so quasi, kaut vielleicht so ein bisschen einen Stift rum.
Ja.
Und einmal, und das ist eine schöne Sache, deswegen es lohnt sich, den Film zweimal zu schauen, weil das ist mir damals beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Es gibt eine Sache, wo ihr Papa Michael, was eigentlich vollkommen harmloses irgendwie erzählt, denkt man im ersten Moment, bisschen so über sein Berufsleben und das Berufsleben von Sarah Pollys Mutter. Und da ist sie total nervös. Man sieht, wie so der ganze Körper wackelt, weil sie so ungeduldig mit dem Bein, das nicht im Frame ist, rumzappelt. Und die Stelle, die da in dem Moment einfach angesprochen wird, ist, wenn man den ganzen Film gesehen hat, so natürlich ist das fast schon Foreshadowing, was natürlich eigentlich nicht sein kann, weil im Leben, das Leben sagt nicht, ich mache jetzt hier eine Vorbereitung auf einen Twist, der demnächst kommt, aber quasi dadurch, dass man halt beschließt, das jetzt nochmal nachzuerzählen, wird es zu Foreshadowing, indem man halt zum Beispiel erste Risse in irgendeiner Idylle als erste Risse irgendwann wieder erkennt. Und wenn man die dann betont, ist es dann auf einmal was emotional mitreißend ist. Und da ist quasi, dass der Sarah Polly dann dieses nervöse Wackeln damit in den Film reinschneidet, ist dann wirklich so ein bisschen so diese, ja, nonverbale Erzählstimme Sarah Polly.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne Beobachtung, die mir auch beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen ist. Also es können wirklich so Sachen sein, die man beim zweiten gucken, die einem auffallen, weil man dann davon profitiert, dass man weiß, dass es Foreshadowing ist oder sein könnte. Wollen wir dann mal direkt in den Part überleiten, wo wir dann noch ein bisschen mehr auf den Inhalt eingehen, weil ich glaube, ohne jetzt weiter nicht zu spoilern, kommen wir, glaube ich, nicht weiter.
Ja, eine Kleinigkeit würde ich noch, ich glaube, das kann man noch spoilerfrei machen, halt einfach, wir sind da jetzt so ein bisschen drumherum gekreist, aber einfach mal explizit den Finger drauflegen. Eine Dokumentation, die halt von Anfang bis Ende offenlegt, Dokumentationen sind auch nur Filme. Denn das ist, eigentlich sollte das ja eine offensichtliche Sache sein, aber wenn man mal so schaut, wie autoritär manchmal Dokumentationen so quasi als einfach Fakt ohne Ende aufgefasst werden, ist es vielleicht dann doch eine verblendete Sache, die wir, die halt mit Medien arbeiten, erkennen und die nicht jedem klar ist. Deswegen einfach nochmal deutlich gemacht. Das ist zum Beispiel eine der ersten Sachen, die bei uns im Studium behandelt wurde. Dokumentation, Schrägstrich Journalismus, Nachrichten, das ist alles auch Fabrikation. Damit ist jetzt nicht, Stories We Tell ist kein Film über Fake News. Es geht einfach nur darum, man kann ein und dieselbe Geschichte unterschiedlich erzählen. Und selbst bei Leuten, die dieselben Erinnerungen haben und deswegen glauben, dieselben Fakten zu haben, kann der Tonfall sich komplett ändern. Was dann aber letzten Endes ja auch so gesehen Teil der Fakten verändert. Und Stories We Tell legt das sehr schön offen. Und man muss hier einfach mal schauen, eine Dokumentation, selbst wenn eine Dokumentation nur das Abbild, was wirklich passiert ist. Aber wir reden nicht von einer Fake-News-Dokumentation oder sowas. So eine, die sagt, hier, die Erde ist übrigens eine Scheibe und es gibt keine Gravitation. Natürlich ist die Quatsch. Ja, aber du kannst eine absolut faktisch korrekte Dokumentation machen und dennoch, was du als filmschaffende Person reinlegst, wirkt die ganz anders. Also um es wirklich mal ganz dumm runterzudrücken. Keine Ahnung, wen das interessieren würde, aber eine Dokumentation über meinen Arbeitsalltag. Am besten nehmen wir auch noch einen der Tage, wo ich nie auf eine Pressevorführung oder zu Interview oder sowas raus muss, sondern wirklich so einen dieser Tage, wie wir ihn hier auf dem Podcast schon mal besprochen haben, so diesem Pandemie-Alltag. Okay, ich wach auf, guck Filme, leg mich wieder schlafen. Um das hundertprozentig akkurat die Realität wiederzugeben, müsste man eigentlich mit mehreren Kameras, die man dann im Splitscreen irgendwie zeigt, in Echtzeit diesen Tag filmen. Guckt sich aber niemand an. Und wenn wir alle Informationen so übermitteln, sterben wir dumm, weil wir keine Informationen aufsaugen wollen. Wie denn? Wenn wir alles in Echtzeit gucken. Das heißt, man muss das ja schon mal zusammenraffen.
Wäre doch aber schon irgendwie auch ein interessantes Projekt. Können wir ja, ja irgendwann mal in Angriff nehmen.
Nein, können wir nicht. Aber man kann das jetzt zusammenraffen dann einfach, aber allein da, basierend darauf, welche Szenen du dann nimmst, änderst du schon ein bisschen. Natürlich wird es immer die sehr outdoorsy Typen geben, diese Leute, die extrem nur auf draußen ist toll und körperliche Ertüchtigung, egal wie du es zusammenschneidest, es wird immer ein paar Leute geben, die sagen, ja, guck mal, die traurige Gestalt sitzt die ganze Zeit zu Hause, und es wird immer ein paar Leute geben, die sagen, ah, geil, Lebensziel, den ganzen Tag nur drinnen sein. Aber generell kannst du die Leute ja schon lenken, indem du halt zum Beispiel bisschen stärker die Momente, ah, guck mal, jetzt holt er endlich einen Film nach, den er schon immer sehen wollte, da freut er sich und versucht, die Freude rüberzubringen. Und sobald du Experten oder Expertinnenstimmen dazu holst, irgendwelche Interviewleute, geschweige denn eine Stimme drüber legst, hast du es ja in der Hand. Du kannst jetzt jemanden nehmen, der halt denselben Beruf hat wie wir und wie da das dann ein bisschen nüchtern. Du kannst halt wirklich, was weiß ich, Ralf Möller als Interviewstimme, hätten wir schon mal direkt wieder jemanden in deinem Film, sagt hier, warum geht er nicht ins Gym? Die haben ja zum Glück wieder auf. Und deswegen, man muss da einfach schauen, Dokumentation ist immer ein gewisses Stück Fabrikation. Und Stories with Hell sagt wirklich quasi, war einfach auf dem hier, direkt eine der ersten Szenen, nochmal zurückzukommen, wo Sarah Polly mit Michael da so reingeht, wo ich das meint, boah, hä? Was ist das denn hier so viel aufgebaut und hier so viel Text? Und sie so, ja, ich hab dir eigentlich gesagt, das ist jetzt eine Dokumentation, aber eigentlich ist das hier eher so ein Verhöraufbau.
Ja, stimmt. Hast recht. Dann würde ich tatsächlich mal so anfangen mit der Antwort auf die, oder ja, du wirst sie ja wahrscheinlich stellen, wie ich die Doku denn angegangen bin. Weil du hast ja damals gesagt, guck die mal ohne viel Vorwissen. Und dann kam es so, dass ich das halt auch gemacht habe. Ich habe im Vorfeld nichts gelesen und gar nichts. Dann dachte ich, okay, der erste Grund, warum ich den Film gucken soll, ist die Tatsache, dass der Joko und Klaas-Sprecher, eine der, also dieser, der sehr oft die Werbespots von Duell um die Welt und so weiter spricht, dass der die Synchronstimme einer der Personen ist.
Okay, das wusste ich nicht, weil ich habe den bisher immer nur im Original geschaut.
Ach so.
Das ist ja für mich eine neue Dimension. Ah, okay. Was ja, aber das ist dann ja, wobei, 2012, doch, haut schon hin. Das ist ja dann eigentlich klug vom Synchronteam, dass man eine, weil Joko und Klaas spielen ja auch gern mit der Fiktionalität ihres Schwachsinns. Mhm. Und wenn man dann eine dieser Stimmen da drauf packt, ist schon eine kluge Idee eigentlich.
Durchaus. Nee, und dann habe ich das halt gesehen. Und dann war so mein erster Gedanke, also Es ist eine sehr nostalgisch verklärte Aufbereitung einer Familien-, also einer Liebesgeschichte so. Weil die ja so anfängt, muss man ja tatsächlich sagen.
Findest du? Weil Michael sagt ja schon mal irgendwie sehr früh, ich glaube Diane, also Sarah Pollys Mutter, hat sich eigentlich in meine Rolle verliebt, als wir uns kennengelernt haben, war er Schauspieler.
Ja.
Ich glaube, Diane hat sich in meine Rolle verliebt und nicht in mich.
Aber das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm, weil das kann ja halt auch so sein, ein Stück weit. Also das habe ich gar nicht unbedingt wertend aufgefasst, tatsächlich. Okay. Genau, und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie so eine verklärte Familiengeschichte und dachte, das ist eigentlich also überhaupt nicht meins, weil das dann so in die nostalgische Richtung geht und da dann ja auch gerne geschönt wird und alles und ich finde so ein bisschen, da ist die Doku wirklich eine große Ausnahme. Die ist halt sehr persönlich und man neigt ja im Rückblick so bei nostalgischer Verklärung dazu, Dinge schöner darzustellen, als sie waren. Aber als dann so nach und nach das anfing, dass man gemerkt hat, oh, okay, es geht relativ schnell in die Richtung, dass wir merken, ah, okay, der Film geht noch 1,5 Stunden gefühlt und eigentlich ist die Liebesgeschichte schon abgeschlossen, da muss also noch irgendwas anderes kommen. Da fing ich dann an zu begreifen, ah, okay, hier werden andere Dimensionen angerissen. Ich habe zwar mir noch ein bisschen eher, so doof das klingt, irgendwie so eine Art finalen Twist oder so gedacht, dass der kommt, aber auch, dass er nicht kam, war nicht großartig schlimm.
Naja, einen großen Twist gibt's, wenn wir jetzt
ja, gut, ja,
anfangen zu spoilen.
Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Nee, aber ansonsten, da sieht man auch, da hat mich der Film selber so ein klein wenig in die Enge, in die, wie heißt das?
Irre geführt.
In die Irre geführt. Aber auch
auf in die Enge getrieben gibt's auch, aber
das, nein, das meine ich in diesem Fall anderes. Nicht. Nee, wirklich in die Irre geführt. Aber wie ich dann eben finde, auf eine angenehme Weise, ja, so kann sich da auch wirklich die Perspektive des Zusehens ändern. So.
Ja. Ja, also ich finde allein, man kann das ganze Thema, ja auch das Grundthema, und ich glaube, danach gehen wir wirklich mal in den Spoilerteil über, dieses Grundthema auf so viele andere Filme übertragen. Ich finde, Stories We Tell wühlt das halt einfach, ja, stolz kann man nicht sagen, weil ich finde, das Filmemachen ist ja schon sehr sanft. Also obwohl der ja wirklich mit 5, 6 Ebenen irgendwie arbeitet, ist die ganze Zeit so dieses, ich nehme dich an die Hand und während ich dich an die Hand nehme, bin ich eigentlich total die ganze Zeit weg, weil ich nachdenke.
Ja, so genau.
Und dennoch wühlt halt jede Menge Staub auf über halt Wahrnehmung und Perspektive und so. Und das ist eine Sache, ist sehr ulkig, das war wirklich nicht so geplant. Aber das ist eigentlich schon ein schöner Vorgriff auf unsere erste Dezember-Ausgabe. Denn Ende November startet ja Encanto.
Mhm.
Der neue Disney-Animationsfilm, der 60. mittlerweile in der offiziellen Zählweise. Und eine der Ursprungsgeschichten, wie Encanto entstanden ist, ich durfte halt am Pressetag zu Encanto teilnehmen und was Jared Bush, also einer der beiden Regisseure und einer der beiden Leute im Schreibteam, erzählt hat, was ihn dazu gebracht hat, halt eine Geschichte erzählen zu wollen über Familie und vor allem, wie man eine Geschichte über Familie erzählen will, ist nämlich eine Feststellung, die er gemacht hat mit seiner Schwester. Weil Jared Bush war bis tief in sein Erwachsenenleben hinein von Überzeugung, es ist toll, wie sehr unsere Eltern unsere künstlerischen Ambitionen unterstützt haben. Das haben wir richtig tolle Eltern. Und der hat sich da ab und zu dann mal nach eigener Erzählung mit seiner Schwester angelegt, hat immer so nicht verstanden, so warum, was hat die? Warum ist die so pumpig gegenüber unseren Eltern? Und eines Tages haben sie sich ausgesprochen und da kam raus, seine Schwester hat zwar auch erstens ein riesiges künstlerisches Talent, aber sie hatte auch Ambition, das beruflich umzusetzen, aber ihre Eltern haben sie so ein bisschen gedrängt in Richtung, du bist doch auch eine gute Sportlerin.
Ja.
Verfolg doch lieber das.
Genau.
Und erst nachdem sie sich ausgesprochen haben, ist es quasi so, als wäre es so, wär's jetzt so ein Flashback aus so einem Thriller-Film, so dieses vor seinen geistigen Augen, so, jetzt sehe ich die andere Perspektive aufgrund dieses Streits und aufgrund dieses Streits, aufgrund dieses Streits. Oh, scheiße, ich war meiner Schwester gegenüber zu streng und meinen Eltern gegenüber, jedenfalls was das Thema berufliche Unterstützung angeht, ein bisschen zu nett. Ui. Und das ist so ein Thema, was in Kanto halt vorkommt, so ein Motto, okay, zwei Personen denken was Unterschiedliches und beide haben irgendwie recht. Und das ist eigentlich, Encanto ist so gesehen, jetzt mal sehr weit hergeholt, der spaßige Cousin dritten Grades von Stories We Tell.
Ja, das stimmt. Und wie sich auch das ist bei Encanto, finde ich, weniger der Fall. Da ist es einheitlicher. Aber ich finde, dass die unterschiedlichen Perspektiven natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Tonalität haben. Also es gibt Passagen, da hat es fast was Komödienhaftes, wenn man wirklich so leicht annostalgisiert in der Vergangenheit schwelgt, aber dann wird es teilweise auch sehr dramatisch. Und was ich mag, ist, dass Sarah Polley da nicht zusätzlich noch irgendetwas in eine bestimmte Richtung drückt. Also sie arbeitet wenig mit Musik, selbst in einem Punkt, an dem es sehr traurig wird von der neutralen Sichtweise von außen. Und man merkt so, jetzt müssen da ganz viele, es gibt eine so eine Szene, wo halt nach und nach die Leute sprachlos eingeschnitten werden und man sieht einfach nur, wie sie mit den Tränen ringen, weil es gerade um ein bestimmtes trauriges Thema geht. Und da wird ein Song eingespielt, der aber, das ist keiner dieser typischen Songs, die auf die Tränendrüse drücken. Es ist eine ruhige Ballade, aber eine, wo man denkt, ja, das hat, also die könnte auch so als Erinnerungsmusik bei einer Beerdigung laufen, ohne die Leute jetzt wirklich zum Weinen zu animieren, sondern einfach, das war der Lieblingssong des Verstorbenen oder der Verstorbenen zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich schön, dass Sarah Polley die Sachen für sich sprechen lässt, ohne sie nochmal zusätzlich in so gewisse Richtungen zu drücken.
Ja. Und wenn wir jetzt so langsam Richtung Spoiler übergehen, ich finde auch interessant, wie halt einfach das Anschauen von Stories We Tell, zum Beispiel Take This Waltz wiederum, Sarah Polleys Film, davor beeinflusst. Denn in Take This Waltz geht's ja quasi darum, dass das Michelle Williams und Seth Rogen spielen ein Paar und da geht so ein bisschen so das Feuer raus. Und viele Filme würden ja dann es erzählen so nach Motto, wer ist das Arschloch, das fremd geht? Ja? Oder, okay, fremdgegangen, aber danach erkannt, wie schön, also Take This Waltz ist eher so, nimmt so diesen selbstverständlichen Fakt, so, ja, die sind halt ein Paar, aber das Feuer ist halt raus.
Ja.
Dann fliegt der Funke halt woanders rüber.
Ja.
Schulterzuck. Und das ist an sich einfach könnte man denken, ja, es ist halt eine Geschichte, der Film erzählt das ja auch schön. Super gespielt von allen Beteiligten. Mhm. Und auch gut inszeniert. Aber durch Stories We Tell merkt man so ein bisschen so dieses, das ist so ein Thema, das ist in Sarah Polleys Leben ja doch ziemlich prominent.
Ja, und ich finde das auch, trotzdem fühlen sich beide Filme unabhängig voneinander an. Also es gibt ja gerne mal den Vorwurf von Regisseurinnen oder Regisseur oder beziehungsweise an Regisseurinnen und Regisseure, so nach dem Motto, ihr kopiert euch ja nur selber. So, aber da muss man ja sagen, da hat sich Sarah Polley ja für zwei komplett unterschiedliche Genres, für komplett unterschiedliche Herangehensweisen und dann auch noch fiktional und dokumentarisch interessiert, sodass man trotzdem, und da, ich weiß nicht, wie du das siehst, abgesehen vom Thema, wenn man es weiß, würdest du sagen, man erkennt, dass beides ein Sarah Polley-Film ist?
Ja, ich meine, Sarah Polley hat ja leider noch nicht so viele Filme gemacht, da ist es einfach, die haben ja alle schon so einen ruhigen Tonfall irgendwo zwischen nachdenklich und emotional aufgewühlt. Mhm. Daher finde ich, ist es noch einfach, bei Sarah Polleys bisherigen Schaffen einen roten Faden zu erkennen. Aber ich finde, man kann noch nicht mal mit Autorität sagen, Stories We Tell und Take This Waltz sind quasi aus derselben Knospe entwachsen, weil das ist jetzt vielleicht auch von mir einfach zusammengesponnen, damit ich diese Geschichte erzählen kann. Sarah Polley hat da viel zu verarbeiten, weil es geht auch ein schöner Moment in Stories We Tell ist ja, wo klar wird, hey, in dieser Familie wurden Grundfeste erschüttert und dann ist ja dieser Gegenschnitt, ja quasi alle Frauen in Sarah Polleys Familie haben sich danach scheiden lassen und einer ihrer Brüder oder Halbbrüder, habe ich auch schon wieder den Anschluss verloren, weil da so viel der so ging, ja, ich habe mich jetzt richtig in meine Ehe gekniet. Und in den Köpfen der Schwestern von Sarah Polley ist das halt dieses, ja klar, also so nach Motto, die Grundfeste der Liebe sind ja mir wurde vorgeführt in meiner Familie, dass die nicht existieren, also habe ich mich scheiden lassen. Für die ist das quasi eine Ursache-Wirkung.
Ja. Das stimmt.
Aber es kann auch einfach Zufall sein. Und der Film gibt genug Raum, dass man denkt, ja, du redest dir das jetzt schön. So, nach Motto, du hast dich von deinem Mann scheiden lassen wegen dieser Sache, aber vielleicht hast du dich wegen ganz anderer Sachen scheiden lassen. Und daher, ich bin da quasi gerade wie eine der Sarah Polley-Schwestern. Ja. Nach Motto, hier, Take This Waltz und Stories We Tell, natürlich sind das beide Sarah Polley-Filme. Natürlich haben die denselben Ursprung, aber hey, vielleicht ist das auch Zufall.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich Regisseurinnen und Regisseure, wo man sagt, ich gucke eine halbe Stunde den Film und erkenne sofort, dass das der und der ist. Also ich finde zum Beispiel Wes Craven ist so einer, Quentin Tarantino natürlich, Christopher Nolan.
Bei Nolan brauchst du noch nicht mal eine halbe Stunde.
Ja, genau. Aber so eine krasse Handschrift, würde ich sagen, hat Sarah Polley da nicht. Also wenn ich ohne Wissen, wie gesagt, Stories We Tell gesehen hätte oder meinetwegen Take This Waltz als zweiten Film nach Stories We Tell, wäre ich nicht drauf gekommen, dass sie das ist.
Reihenfolge, meinst du jetzt
nach dem zweiten Film, den ich von ihr gesehen hätte.
Okay, so rum, ja, wollte ich schon sagen. Weil Take This Waltz war ihr zweiter Film, aber war vor Stories With Her.
Je nachdem, welchen man zuerst oder zu zweit guckt, genau.
Genau, ja, genau, weil ihre Filmografie ist ja leider sehr kurz. Wenn wir bei langen Filmen bleiben und Serien und Kurzfilme rausklammern, haben wir Away From Her 2006, Take This Waltz 2011, Stories We Tell 2012. Mhm. Und dann ist lange nichts passiert. Sie war mal im Gespräch für Little Women, bevor dann Greta Gerwig da vorangeprescht ist.
Ja.
Und kann ich aber auch komplett sehen. Ich finde Greta Gerwigs Little Women super, aber ich kann mir sehr gut auch in Sarah Polley.
Ja, absolut. Ich auch. Also jetzt, wo du das sagst, finde ich das naheliegend, weil auch da geht es letzten Endes um Familie und auch um die Frage und um Zusammenhalt und das alles passt, finde ich auch, oder hätte gut zu ihr gepasst, ja.
Und ich glaube, sie hätte einen ähnlichen Ansatz gewählt wie Greta Gerwig, weil eigentlich gehört nicht zu Little Women die Frage, was ist jetzt Geschichte und was nicht. Mhm. Aber Greta Gerwig hat das da reingelegt und ich sehe, also wir werden niemals Sarah Polleys Version sehen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das bei Sarah Polleys Version noch dominanter geworden wäre. Wir müssen auf Women Talking warten einfach. Der ist vor kurzem abgedreht worden, aber halt wahrscheinlich gerade noch in der Postproduktion. Und dann wird er in vielen Ländern erstmal noch seinen Verleih suchen müssen.
Ja.
Mit Frances McDormand, Ben Whishaw, auch bekannt als Q aus den Craig-Bond-Filmen, oder Paddington. Rooney Mara, Claire Foy, also schon mal ein super Cast.
Und aber hallo, ja.
Nach der langen Pause, ne, wird's auch mal Zeit.
Ja, absolut, absolut. Was möchtest du noch wissen von mir, als jemand, der den Film gestern zum ersten Mal gesehen hat?
Was will ich denn sonst noch von dir wissen? Ja, wann hast du geschnallt, und jetzt sind wir wirklich im Spoiler-Part, also wer Stories We Tell unvoreingenommen sehen will, ist erstens eh schon viel zu lange dabei für unvoreingenommen. Aber für, hey, die Überraschungen sind weg. Jetzt dann gerne auf Stumm schalten, zu Ende laufen lassen. Vor allem, wenn ihr streamt statt downgeloadet habt. Film gucken und dann irgendwann den Rest nochmal nachholen. Warnung, 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 Warnung. Erstens gut, ich glaube natürlich, du hast es natürlich nicht kommen sehen, dass ihr Papa, nur so gesehen ihr Papa ist, aber nicht ihr biologischer Vater.
Nein.
Wie will man das kommen sehen? Aber wann hast du den anderen Twist kommen sehen, nämlich, Moment mal, das sind gar keine Archivaufnahmen. Ich sehe auf einmal Sarah Polly ihre Mutter inszenieren, das geht gar nicht.
Das hat relativ lange gedauert, weil es sehr, sehr gut gemacht ist, muss man einfach sagen. Und weil es ja eben auch nicht angekündigt wird. Und ich finde, da macht Sarah Polly etwas, was ich von relativ vielen Regisseurinnen und Regisseuren vermisse. Sie vertraut ihrem Publikum, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich habe manchmal das Gefühl, es geht uns ja beiden so, dass wir schon das öftere Mal gesagt haben, also irgendwie habe ich das Gefühl, da und da hat irgendwie ein Filmemacher und eine Filmemacherin das Publikum für blöd gehalten. Da wird dann nochmal irgendwie ein Dialog sehr stark ausformuliert oder, keine Ahnung, irgendjemand fasst die Story nochmal zusammen oder es gibt irgendeinen Untertitel, wo nochmal erklärt wird, da, wir sind übrigens gerade da und da. Und da muss man ja sagen, da appelliert sie sehr stark ans Publikum zu sagen, ey, guckt mal genauer hin. Das ist ja auch nochmal sowas, was sich auch so ein bisschen durch ihre Vita zieht. Sie sagt so sinngemäß, guckt mal genauer hin, sie bohrt in Dinge, sie hält Lupen auf Dinge, die man vielleicht von Ferne gar nicht sehen würde, so als Symbol jetzt genommen. Und das passt ja da tatsächlich auch zu, wenn man so will.
Ja, denn es ist ja jetzt nicht so, dass es dann irgendwann den Kommentar gibt in einer der Interviewsequenzen. Sag mal, Sarah, wann filmst du eigentlich die Rückblenden?
Ja.
Sondern man sieht halt einfach eine dieser Rückblenden und auf einmal schwenkt die Kamera rüber zu Sarah Polly.
Mhm.
Und da wer in dem Moment blinzelt, verpasst einen großen Teil des Films. Wobei ich auch da wieder beim zweiten Mal gucken gemerkt habe, die hat uns das eigentlich von Anfang an offengelegt.
Ja.
Weil nämlich, wenn Michael hat erzählt, wie er Sarahs Mutter kennengelernt hat und was sie so zusammen gemacht haben, dann sehen wir schon so behind the scenes bei dem Theaterstück, wo die zusammen gespielt haben und sowas. Und ein paar Minuten später erzählt er, ja, und dann habe ich mir eine 8mm-Kamera besorgt, weil wir zusammen in die Flitterwochen gefahren sind. Aber wir haben doch schon Material gesehen, bevor du die Kamera hattest. Das hätte einem eigentlich in die Fresse springen müssen.
Ja, stimmt.
Aber ich war halt so im Film drin. So, ja, und dann irgendwann, gut, Archivmaterial ist größtenteils inszeniert, na gut. Aber ich bin dann nicht zurück so nach dem Motto, Moment, hä? Wieso? Ich hätte schon vor Anfang an sagen müssen, Logikfehler, wo ist das Material her, wenn er noch keine Kamera hatte?
Ja. Also
ich habe mich da so einlullen lassen. Zumal Michael, gut, du hast ja die Synchro dann geschaut, aber im Original, Michael hat einfach so eine freundliche, einlullende Stimme, so ein bisschen so der nette Onkel und so. Und dann, ja, wenn der erzählt, der hat die Mutter kennengelernt, dann sehe ich das 8mm Material, dann denke ich, ja, so war das. Und wenn er dann später erzählt, jetzt habe ich die Kamera geholt, dann denke ich mir so, ja, da hat er die Kamera geholt.
Ja. Nee, verstehe ich voll. Und
da Stories We Tell ja auch ein Film darüber ist, die Karten offen zu legen, müssen wir ja auch quasi die Karten offenlegen. Wir sind ja eigentlich auch ganz schön dumm, ne? Dass wir jetzt hier so nach A Serious Man jetzt eine Dokumentation von 2012.
Ja.
Also so wird das nie was mit der Podcast-Dominanz.
Nein, da hast du natürlich recht. Aber wer weiß, warum immer das besprechen, was alle besprechen? Also da muss man ja dann wirklich überlegen, hey, lass uns doch mal den Sachen irgendwie widmen, die sonst keiner bespricht. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Webseitenstatistik sehe. Jetzt kommen die ganzen, jetzt lohnt es sich, dass ich halt vor Jahren angefangen habe, jeden deutschen Winzlingsfilm zu besprechen. Denn wenn die jetzt auf Arte oder Dreisat laufen, dann habe ich richtig Zuschauer, habe ich richtig Leservorsprung. Und wer weiß, wenn Stories We Tell irgendwann mal in der Arte-Mediathek oder so verfügbar ist, kann mir sogar vorstellen, dass er das schon mal war, dann kommen wir.
Ja. Und natürlich ist auch schön, immer dieses, wie viele Leute halt immer sagen, warum wird immer nur das Aktuelle besprochen? Und wenn Leute mal das nicht aktuell besprechen, wo sind denn, also wenn man bedenkt, wie viele Leute sich darüber beklagen, dass nur offensichtliche Sache XY besprochen wird, also eigentlich müssten die nicht offensichtlichen Sachen schon von Anfang an einen Riesenerfolg haben.
Du sagst es.
Wäre das proportional. Aber das soll jetzt auch kein Klagen und Meckern sein, sondern Aufruf sein, wir sind ja vollkommen glücklich, es ist einfach nur. Man muss auch mal selbstironisch feststellen, so, ja, also, wir könnten es uns auch einfacher machen und nicht über Stories We Tell reden, aber ja. Ich wollte halt endlich mit dir über diesen Film reden und wenn dann zufälligerweise noch das Mikro läuft.
Eben, du sagst also, das war ja bei uns von Anfang an irgendwie auch so ein Stück weit unser Impuls. Wie oft, also wir hätten ansonsten diese Diskussion irgendwann ohne Mikro geführt. Ja, warum eigentlich nicht?
Es ist quasi auch die Baywatch Berlin sagt nach dem Motto, hey, Klaas Häufer-Umlauf, will auch mal mit Jakob und Schmitti so unterhalten, statt nur noch über Arbeitssachen und was soll's, machen wir einen Podcast und so ist es halt. Genau. Hey, wir haben so volle Arbeitsterminpläne, Antje, es ist ja schön, dass wir jetzt uns wenigstens einmal die Woche wieder in Ruhe hören.
Du sagst es früher, ey, ich überlege gerade. Und dann können wir auch langsam Schluss machen. Also wenn ihr euch wirklich nur für Stories We Tell interessiert habt, ciao. wer noch ein bisschen.
Es sei denn, hört über Spotify, weil Spotify wertet aus, welche Podcasts zu Ende gehört werden. Dann bleibt bitte dran, macht stumm, meinetwegen.
Ja, genau. Nee, ich wollte nur gerade sagen, was wir für geile Podcasts schon hätten machen können, wenn wir jedes unserer nach dem Kino-Telefonate irgendwie hätten aufnehmen und dann veröffentlichen können. Muss man ja wirklich sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann so geiler Podcast wäre, aber wir hätten sehr viel mehr Podcasts.
Ja, da hast du recht. Aber ich finde unsere Diskussion generell immer sehr gehaltvoll, selbst wenn wir nur darüber reden, hey, ich habe gerade Zing gesehen. Was sagst du dazu? Okay, gut. Jetzt wollen wir aber euch gar nicht länger irgendwie.
Jetzt kann auch noch Zing in die Letterboxd-Liste. Das hilft garantiert unserem Letterboxd-Account, wenn Zing mal in einer Liste vorkommt.
Genau.
Herrlich.
Ja, genau. Man merkt, das finde ich sehr schön. Das nehme ich so ein bisschen als Abschluss. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns im November ein paar schwerfällige Themen vor, um euch so richtig schön in die, in Anführungsstrichen, Depression zu stürzen. Ich bin ja selber betroffen. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Ihr wisst, was ich meine im übertragenen Sinne. Hat gut geklappt. Wir sind total gut drauf jetzt. Also bin ich wirklich. Bitte hört euch nochmal aufmerksam die Folge an. Es geht wirklich um ein dramatisches Thema. So, apropos dramatisches Thema, worüber reden wir nächste Woche?
Das wollte ich dich fragen, damit dein Redeanteil wächst.
Damit mein Redeanteil wächst. Wir reden unter anderem über, und da können wir ja jetzt eigentlich direkt eine Hausaufgabe aufgeben, oder?
Genau.
Welchen wollen wir denn aufgeben quasi?
Ich würde fast schon sagen beide, weil der eine ging dieses Jahr ja vollkommen unter, so wie der in Deutschland ausgewertet wurde. Und der andere ging damals unter und hat sich jetzt auch nicht viel Publikum erkämpft, fürchte ich.
Da hast du recht. Also der Film, über den wir unter anderem reden, nämlich der aktuelle Film, das ist The Nest. Im Deutschen alles zu haben ist nie genug, so heißt er. Ein wirklich, wie der Film ist, wir wählen jetzt ja nicht umsonst aus, aber genaueres, würde ich sagen, reden wir im nächsten
Mit Jude Law und Carrie Coon, falls euch das bewegt, die Hausaufgabe zu erfüllen. Und die andere Hausaufgabe ist Most Violent Year.
Mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Genau. Aus dem Jahr 2014.
Dann viel Spaß damit. Erwartet nicht zu viel Spaß.
Genau.
Eher Sehgenügen, weil die sind nicht ohne Grund in unserem November.
Genau. Aber vielleicht könnt ihr ja schon so ein bisschen anhand beider Filme euch überlegen, worüber wir wohl reden. Weil es hat ja einen Grund, dass wir diese beiden Filme uns vornehmen.
Ja. Und dann ist der November vorbei mit dem Gefühl, nicht bezüglich der Filmqualität, sondern halt der Filmtonalität. Ja, und dann Encanto. Das ist dann absoluter Mood-Whiplash.
Genau.
Bunt und musikalisch und überhaupt. Und bestellt euch die Karten vor, es lohnt sich.
Genau.
Bis dahin.
Gut. Bis dahin. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war Filmgedacht. ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.